Der heilige Franziskus und die Barmherzigkeit Gottes, das Porziunkulafest, das ist unser Thema heute. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Gabi Fröhlich. Ein herzliches Willkommen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Wunsch frei. Was würden Sie sich wünschen? Gar nicht so leicht. Es müssen ja nicht einmal egoistische oder materialistische Wünsche sein. Man könnte sich zum Beispiel ein weises Herz wünschen, wie einst Salomo, oder vielleicht sogar Frieden für die Welt. Der heilige Franziskus von Assisi stand der Legende nach einst selbst vor dieser Frage. Es heißt, er sei tief ins Gebet versunken gewesen und habe eine Vision von Jesus und Maria gehabt, die umgeben von vielen Engeln gewesen seien. Franziskus wurde dann von Sohn und Mutter ein Wunsch freigestellt und er wünschte sich etwas, worauf wohl keiner von uns gekommen wäre. Und zwar den vollkommenen Ablass von allen Sünden für diejenigen, die mit reuigem Herzen und nach einer Beichte in das Kirchlein Porziuncula unterhalb von Assisi pilgerten. Was an dieser Legende alles genau wahr ist, wird heute wohl schwer zu bestimmen sein. Tatsache ist jedoch, dass Franziskus bei Papst Honorius III. Das Privileg eines vollkommenen Ablasses für die Porziuncula erwirkte. Und dass dieses Privileg bis heute Bestand hat. Der Papst legte damals den 2. August als Tag für dieses besondere Privileg fest und darum pilgern auch heute Tausende von Menschen zur sogenannten Festa del Perdono, dem Fest der Vergebung, zum Porziunculakirchlein. Die Feiern zum Porziunculafest beginnen immer schon am Vortag und am 2. August, also heute, ist dann der feierliche Höhepunkt und Abschluss. Und eine, die da auch schon selbst mal mit dabei war, ist Schwester Petra Grünert vom Orden der Franziskanerinnen von Maria Stern. Sie begrüße ich als unseren Gast in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Schwester Petra.
Liebe Frau Fröhlich, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Grüß Gott aus Augsburg.
Schwester Petra, Sie sind Pastoralreferentin in Augsburg, geistliche Begleiterin, sehr aktiv auch in der Jugendarbeit. Sie haben das Porziunkula-Fest selbst schon einmal vor Ort erlebt mit Jugendlichen?
Ich habe es mal mit Jugendlichen erlebt, als ich die große Besonderheit hatte, vor 5 Jahren mal den ganzen August in Assisi sein zu dürfen und habe dann eben gerade dieses Ankommen der großen italienischen Sternwallfahrt, der sogenannten Marcia, erleben können am 1. und 2. August.
Ja, da kommen ja dann heute Nachmittag, kurz nach der Sendung, ist da die Ankunft geplant um 15.30 Uhr auf dem großen Platz vor der Basilika Santa Maria degli Angeli. Ungefähr 1.500 Leute, junge Leute, vor allem von Franziskanern und Franziskanerinnen begleitet an. Die sind dann eine Woche lang schon gepilgert aus allen Himmelsrichtungen auf Assisi zu. Und das ist schon eindrücklich, wenn man das erlebt, nicht wahr?
Ich denke, sehr eindrücklich war es auch für mich. Aus den verschiedenen Himmelsrichtungen kommen sie an. Sie haben eine Woche Fußpilgermarsch hinter sich. Die meisten brechen eben am Fest des heiligen Jakobus am 25. Juli an verschiedenen Orten Italiens auf und gehen eben zu Fuß in einer geistigen Vorbereitung auf Assisi zu, um eben heute dieses Fest, dieses Geschenk der Barmherzigkeit Gottes zu feiern und zu erfahren.
Da kommen wir gleich nochmal genauer darauf zu sprechen, was dieses Fest für uns heute noch bedeuten kann. Versuchen wir uns zunächst einmal aber an den Örtlichkeiten zu orientieren. Das Kirchlein, um das es hier geht, wird liebevoll Porziuncola genannt, das heißt so etwa kleines Fleckchen Land, ein kleines Portiönchen. Und die Kapelle ist ja wirklich nicht besonders groß, nur 7 Meter lang und 4 Meter breit ungefähr. Dazu eigentlich ziemlich unscheinbar. Und zur Zeit des heiligen Franziskus war sie nicht mehr als eine kleine graue Steinkapelle, dazu eine ziemlich verfallene. Was ist denn das Besondere an diesem Kapellchen, Schwester Petra?
Ich glaube, das Besondere ist daran, dass es eine von 3 Kapellen ist, die dieser Franz von Assisi in der Zeit seiner Bekehrung mit Anfang 20 renoviert hat. Franziskus macht ja als junger Mann auf der Suche nach Ruhm, Ehre und Glück die Erfahrung, dass dieser Ruhm nicht im Ritterideal zu finden ist, sondern erst in der Begegnung mit einem Aussätzigen gibt seinem Leben eine große Wende, dass er beginnt, sich um diese armen Aussätzigen zu kümmern und macht in dieser Zeit dann die Erfahrung in dieser zerfallenen Kirche von San Damiano vor dieser großen Kreuzikone, wo er immer wieder betet, ob Jesus ihm nicht sagen kann, was er tun soll. bekommt er so diesen Auftrag, Franziskus, schau mal, wie mein Haus zerfällt und baue meine Kirche wieder auf. Nach dieser Erfahrung beginnt eben Franziskus, dieses Kirchlein von San Damiano aufzubauen. Als Einsiedler trennt sich er dann auch von seinem reichen Vater. Und als er San Damiano fertig hat, entdeckt er in den Wäldern um Assisi ein zweites Kirchlein, das dem heiligen Petrus geweiht ist, das leider heute nicht mehr existiert. Und als er auch dieses zweite Kirchlein renoviert hat, findet er eben diese zerfallene Kirche auch von Porciuncula unten in der Ebene vor Assisi und beginnt auch dieses kleine Kapellchen zu renovieren und wiederherzustellen. Und das ist in einem Zeitraum von 3 Jahren, in dem er diese 3 Kirchen renoviert, weil er glaubt, es ist so sein persönlicher Auftrag, so kleine, zerfallene Kirchen zu renovieren.
Das heißt, wenn man heute in diesem Kirchlein drin sitzt und da diese Steinwände sieht, von innen sieht man ja diese Steine auch unten bis zu einer gewissen Höhe, wo dann später keine Fresken, also später wurden Fresken oberhalb angesetzt, aber unten sieht man die Steine noch. Das sind wirklich die Steine, die Franziskus da selber angeschleppt hat, zum Teil von Monte Subasio.
Zum Teil, denke ich, von Monte Subasio, die auch erbettelt hat. Aber er hat einfach auch mit seinen eigenen Händen versucht, da zu arbeiten, zu mauern. Und Gott hat ihn ja auch vorbereitet. Interessanterweise, als er so 16, 17 war, stürmt er ja mit den anderen Bürgersöhnen oben die Rocca, die große Burg, oben überhalb Assisis. Und mit diesen Felssteinen tun diese Bürgersöhne ja die Stadtmauer erweitern, um sich selbst gegen die Adeligen abzugrenzen. Und das finde ich immer sehr interessant, dass Gott die Menschen auf etwas vorbereitet durch Erfahrungen, die vorauslaufen. Und so ist Franziskus, der junge Kaufmann, mit 16, 17 in der Erfahrung, wie mauert man eine Stadtmauer mit den anderen, um sich gegen die Adeligen abzugrenzen. Und durch dieses Erlernen des Mauerns ist er dann fähig, Jahre später diese Kirchen zu renovieren.
Wie wurde denn dieses kleine Kapellchen zum Zentrum des jungen Ordens der Franziskaner?
Franziskus, denke ich, die zweite weitere Bedeutung nach dieser Renovierungsphase von San Damiano, diesen Petruskapellchen und Porciuncula, macht eben Franziskus in Porciuncula die Erfahrung, dass dort ein Gottesdienst gefeiert wird und er diesem Gottesdienst mitfeiert und hört dann bei der Verkündigung des Evangeliums diese Stelle, wo Jesus die Jünger aussendet und ihnen sagt, nehmt nichts mit auf den Weg, keinen Geldbeutel, keine Vorratstasche, keinen Wanderstab, kein zweites Hemd, keine Sandalen. Geht, verkündet das Evangelium, heilt die Kranken und bringt den Menschen den Frieden. Und Franziskus hört im Gottesdienst diese Stelle aus dem Evangelium und ist so im Herzen persönlich betroffen, dass er im Anschluss zu dem Priester geht und sich das nochmal erklären lässt, ob er richtig das Evangelium verstanden hat. Und dann, so berichten die Quellen, ruft Franziskus aus, ja, das ist es, was ich jetzt auch will. Von dieser Erfahrung her, das Wort Gottes gibt ihm einen neuen Auftrag, eine Orientierung. Beginnt Franziskus nach dieser heiligen Messe sein Gewand des Einsiedlers herzurichten. Er legt seinen Ledergürtel ab, er zieht die Schuhe aus, er legt den Wanderstab ab, den er bisher als Einsiedler hatte. Und beginnt so wortwörtlich nach dem Evangelium, wie es eben im Gottesdienst gehört hat, hinauszugehen in die Dörfer und Städte und den Menschen das Evangelium zu verkünden. Ohne Geld, im Gürtel, ein Strick hat keinen Geldbeutel. Diese mittelalterlichen Ledergürtel waren ja gleichzeitig auch die Geldbörsen. Franziskus beginnt eben das Evangelium zu verkünden und zu leben, so wie er es wortwörtlich versteht. Und das ist so eine Urerfahrung in Porciuncula, die er da macht nach der Renovierung, wo so sein Berufungsweg als Wanderprediger beginnt.
Man sagt immer so, Franziskus ist derjenige, der die Bibel ohne Kommentar gelesen hat, einfach wortwörtlich und dann es gelebt hat und vielleicht hinterher verstanden hat, was das alles an Bedeutung hat. Noch eine weitere Episode fällt mir ein, die wichtig ist für die gesamte franziskanische Familie, nämlich auch die heilige Clara hat ihre Geschichte mit der Porciuncula zunächst.
Oh, etwa 2-3 Jahre später, als Clara auf den Weg kommt und auch nach ihrer persönlichen Berufung sucht, indem sie immer Franziskus wieder aufsucht mit ihren Freundinnen, um ihre Berufung zu klären, beginnt dann eben am Palmsonntag im Jahr 1212 dieser Berufungs- und Abenteuerweg der heiligen Clara, wo sie ihr Elternhaus verlässt und die Brüder sie von den Stadtmauer aus begleiten, hinunter nach Porciuncula und dort eben Franziskus sie erwartet. Und die Brüder mit brennenden Fackeln mitten in der Nacht wo Franziskus praktisch sie aufnimmt in den Stand der Büßerinnen, ihr in Portiuncula die Haare schneidet, ihr dieses Adelsgewand ablegen lässt und Clara auch ein Büßerinnengewand anzieht. Das ist auch in dieser Portiuncula-Kapelle passiert, am Palmsonntag 1212. Doch anschließend bringt der Franziskus Clara in Sicherheit zu den Benediktinerinnen nach Bastia, weil er einfach ahnt, dass sicher die Familie kommt, um Clara heimzuholen.
Und dann später wird dann San Damiano, also das erste Kirchlein, das Franziskus aufgebaut hat, zu dem Ort, an dem Clara sich mit ihren Schwestern niederlassen wird. Es gibt ja viele, viele Geschichten, die sich so um die Portiuncula herum abgespielt haben, wie etwa, dass Franziskus ins Heilige Land gepilgert ist, glaube ich, auf jeden Fall war er weit weg und die Brüder dann in der Zwischenzeit angefangen haben, ein festes Haus zu bauen und er dann kam und zurückkam und empört war und das Dach wieder runtergeworfen hat, weil er keine festen Wohnungen haben wollte. Das erzählen die Quellen. Gibt es noch andere Geschichten, Schwester Petra, die Ihnen so besonders wichtig sind oder viel ausdrücken von dem, was da bei der Portiuncula sich abgespielt hat?
Also eine kleine Begebenheit gibt es ja auch, als Franziskus schon einige Brüder hat und sie Portiuncula auch als den Ort nehmen, wo sie sich zum Gebet treffen, wo sie sich immer wieder versammeln. Da kommt eines Tages eben auch eine verarmte Mutter eines Mitbruders zu ihm und zu seinem Vikar, seinem Vertreter, dem Pietro Catani, und bittet die beiden um ein Almosen, weil sie so arm ist. Und so wird berichtet, Franziskus fragt seinen Vikar, den Pietro Catani, ob sie der armen Mutter etwas geben können, weil für Franziskus war es auch so, die Mutter eines Mitbruders war zugleich auch die Mutter aller anderen Brüder. Und dieser Petrus Catani sagt, wir haben eigentlich nur momentan im Haus ein neues Testament, unser erstes, das wir haben, und sonst haben wir nichts. Und dann sagt Franziskus, gib unserer Mutter dieses neue Testament, denn wir wollen ja nach dem Evangelium leben und Gott gefällt es sicherlich mehr, ihr dieses neue Testament zu schenken, damit sie es verkaufen kann, um ihre Not zu lindern. Und so wird berichtet, dass eben Franziskus das erste neue Testament der Brudergemeinschaft herschenkt, dieser armen Mutter, um ihre Not zu lindern, weil er sagt, wir wollen das ja auch leben, was drinsteht. Und so gibt er dieses wertvolle Buch weiter. Das hat auch in Portiuncula sich abgespielt.
Auch die Bruder Jakoba, also diese zweite Frau, die auch wichtig war im Leben des Franziskus, außer Clara, die kam ja auch dort zu den Brüdern und wurde von Franziskus kurzerhand Bruder Jakoba genannt, damit sie mit in den Kreis vorgelassen wurde, weil normalerweise nur Männer Zutritt hatten.
Genau, das war also am Ende seines Lebens, in den letzten Tagen, als er im Sterben lag. Diese Frau Jakoba war eine adelige Frau aus Rom, die er kennengelernt hat bei seinen persönlichen Wallfahrten nach Rom und mit der er auch befreundet war und auch im Haus immer wieder bei ihr Zuflucht gefunden hat, wenn er in Rom war. Und die Quellen berichten so, als eben Franziskus im Jahre 1226 im Oktober im Sterben liegt, dass er eben nochmal diese Frau Jakoba gerne sehen würde und lässt einen Brief schreiben von einem Bruder und den dann mit einem anderen Bruder nach Rom schicken. Sie soll doch kommen und seine geliebten Mantelplätzchen mitbringen, sozusagen zum Leichenschmaus. Auch die nötigen Begräbnisdinge, die sie brauchen, Kerzen, ein Leichentuch und so weiter. Und die Quellen berichten eben, dieser Bruder wird mit dieser Botschaft losgeschickt. Und in dem gleichen Moment reist schon Frau Jakoba mit ihrem Gefolge aus Rom an und bringt genau diese Dinge mit, die in diesem Brief gerade diktiert worden sind, weil sie sagt, sie hat so vom Geist Gottes den Eindruck gehabt, das wird in Assisi jetzt gebraucht, Franziskus wünscht es und so spielt es zusammen, ob Gedankenübertragung oder wirklich der Geist Gottes gibt es ein, dass Frau Jakoba kurz vor dem Sterben in Portiuncula auftaucht und dann Bruder Franziskus zu den Brüdern sagt, lasst sie rein, öffnet die Pforten für unseren Bruder Jakoba. Denn die Frauen durften ja eigentlich nicht in diese Klausur, die damals auch etwas galt. Und so hat er Frau Jakoba Bruder Jakoba genannt und sie durfte dann zu Franziskus an den Sterbeort.
Ich denke, diese Begebenheit zeigt sehr, sehr viel über die Wesensart des Franziskus, der auf der einen Seite sehr, sehr radikal war, so radikal, dass sogar der Papst besorgt war und die Regel zunächst nicht wirklich zulassen wollte und immer neue Korrekturen verlangt hat, weil es ihm zu radikal erschien. Auf der anderen Seite ist Franziskus dann, wenn er jetzt ans Sterben geht, bittet er um die süßen Plätzchen. Also das ist, zeigt ja auch, dass er dann nicht lebensverachtend war, sondern eben die guten Dinge auch zu schätzen wusste. Und wenn er eine Regel aufgestellt hat, dann hat er immer wieder gezeigt, dass diese Regel nicht ganz absolut war, sondern einem tieferen Sinn dient.
Also ich glaube, Franziskus hatte schon so seine Ideale, die für ihn persönlich galten, die vielleicht auch manchmal die Überforderung seiner Mitbrüder war, wo sie dann auch mal die erste Regelfassung verschwinden haben lassen, um eine gemilderte Form von Franziskus zu bekommen. Aber Franziskus war ja auch ein Lebemann, der 20 Jahre wirklich das Leben genossen hat in vollen Zügen. Und das, denke ich, prägt unsere Kindheit und Jugendzeit, prägt uns bis ins Alter, bis wir sterben. Und so dürfen auch diese süßen Mandelplätzchen im Sterben des Franziskus auch vorhanden sein.
Genau, das Sterben, das ist ja dann noch die letzte wichtige Etappe, die bei der Portiuncula stattgefunden hat, der Ort, an dem Franziskus dann Schwester, Bruder, Tod begrüßt hat.
Ja, das denke ich dann nochmal so dieses große Finale, dort wo Franziskus seine Berufung als Wanderprediger und begonnen hat, auch wo der Beginn seiner Brüdergemeinschaft war, wo er so nach über 20 Jahren dann zurückkehrt in die Wege des Ordens und diesen Ort auch dort möchte er sterben, wo alles begonnen hat. Und da kann man ja heute auch in der großen Basilika, wenige Meter rechts neben der Portiuncula-Kapelle, eine kleine Sterbekapelle sehen, wo in den späteren Zeiten einfach eine Kapelle über den Ort, wo Franziskus gestorben ist, gebaut wurde und im 19. Jahrhundert erst auch mit Fresken versehen wurde, die dieses Sterbenmoment von Franziskus festhalten.
Da kommen wir jetzt schon zu dem, wie der Ort heute aussieht. Und damit können wir jetzt mal den kleinen inneren Rundgang durch die Örtlichkeit und das, was sie für Franziskus bedeutet hat, abschließen. Die Portiunca liegt, die kleine Portiuncula, die liegt ja wie so ein kleiner Schatz in einer großen Truhe in dieser Basilica Santa Maria degli Angeli. Das ist ja eigentlich auch der die Kapelle ist auch der heiligen Mutter Gottes von den Engeln geweiht. Und deshalb die Basilika trägt diesen Namen auch. Und das ist vielleicht für uns heute manchmal nicht so ganz verständlich. Wir möchten es immer alles möglichst original haben. Viele Pilger lieben besonders San Damiano, weil das eben noch so schön aussieht wie damals, während eben die Portiuncula natürlich dadurch, dass sie die Basilika drumherum hat, etwas, das sieht anders aus von der Umgebung her, als wir uns das von früher her auch denken können müssen. Warum hat man das gemacht, eben da so eine große Basilika drüber gestellt später, ein paar hundert Jahre später?
Also eine gute Frage. Ich war vor genau 10 Tagen mit einer Jugendgruppe mit 17-jährigen Schülerinnen in Portiuncula. Als wir dann so die große Basilika wieder verlassen haben, war dann so die Frage der Schülerinnen, wie geht denn das zusammen? Franziskus wollte doch einfach und arm sein und jetzt ist eine riesen Basilika über dieser kleinen Portiuncula-Kapelle errichtet. Franziskus wollte kein Eigentum haben und hat da auch sehr darauf bedacht, dass die Brüder keine Häuser selber besitzen, weil man die dann auch verteidigen muss oder sich drum kümmern muss und das bindet alles Kräfte. Er wollte ja als Wanderprediger unterwegs sein. Man hat erst im 16. Jahrhundert hat jemand veranlasst, einen Architekten, eine erste Basilika drüber zu bauen oder Beginn dieser Basilika so als große Schatztruhe, um diese kleine Portiuncula-Kapelle wahrscheinlich auch vor dem Wetter zu schützen, aber um gleichzeitig auch die Tausenden von Pilger, die eben am 2. August und auch dann immer wieder kamen, um die auch aufnehmen zu können zum Schutz, wahrscheinlich wenn auch mal schlechtes Wetter ist, dass auch diese Pilger dort Schutz finden. Und das Ganze ist ja also auch keine Kirche, die Basilika, die den Franziskanerbrüdern gehört, sondern ist es eine kirchenrechtlich eine päpstliche Basilika, wo sich sozusagen die Kurie, der Vatikan darum kümmert und der Besitz im Vatikan liegt.
Also zum Schutz für das kleine Kirchlein, diesen besonderen, kostbaren Schatz. Und für die Pilger ist diese große Kirche gedacht. Aber wenn man so in dem kleinen Kirchlein da selber drin ist, jetzt am 2. August ist es dann natürlich fürchterlich voll, aber übers Jahr verteilt, dann in den frühen Morgenstunden hat man schon schön viel Zeit zum Beten, auch in der Portiuncula. Da liegt doch dann sowas richtig noch wie der Hauch des Franziskus darüber, über dem Kapellchen, finde ich, da ist diese alte Holztafel über dem Altar mit so einer ganz anmutigen Verkündigungsszene, soweit ich weiß, auch aus ein bisschen späterer Zeit, aber doch sehr, passt sich sehr gut ein, und die Steine sind eben immer noch dieselben. Also doch ein Ort des Gebetes, nicht wahr?
Wenn man also Momente erwischt, wo wenig Leute in dieser Portiuncula-Kapelle sind, und wenn man persönlich mehr Zeit hat als 5 Minuten, dann spürt man diesen Geist des Gebetes und diesen Geist von Franziskus und den vielen tausend Brüdern, die im Laufe der 800 Jahre dort immer wieder waren, und der Menschen. Es ist erfahrbar.
Jetzt haben wir so ein bisschen die Örtlichkeit vor Augen und das, was sie im Leben des Franziskus für eine Rolle gespielt hat, diese kleine Portiunculakapelle. Wir hören jetzt etwas Musik und dann kommen wir auf den Kern dieses Festes zu sprechen, die Barmherzigkeit Gottes. Warum hat Franziskus, als er diesen einen Wunsch frei hatte, der Legende nach, gerade sich diesen Ablass erbeten? Darüber sprechen wir gleich mit Schwester Petra Grünert, Franziskanerin, nach der nächsten Musik.
Bruder Francesco, eil nicht vorüber, eile doch nicht so, warte doch lieber.
Heute, 2. August, wird in Assisi das Portiuncula-Fest gefeiert, das Fest der Vergebung und Versöhnung, das auf den heiligen Franziskus zurückgeht. Und darum sprechen wir heute mit Schwester Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern über Franziskus und die Barmherzigkeit Gottes. Wir haben vor der Musik einiges gehört über den Ort selbst, die kleine Portiuncula, das kleine Kirchlein, das so eine ganz wichtige Rolle im Leben des heiligen Franziskus und bei der Gründung seines Ordens der Franziskaner gespielt hat. Schwester Petra, wie kam es denn nun dazu, dass Franziskus einen vollkommenen Ablass für die Pilger zu diesem Kirchlein erwirkt hat? Die Legende, die haben wir am Anfang der Sendung schon gehört, die sagt, er habe dort in der Portiuncula im Gebet die Jesus und seine Mutter geschaut und sie hätten ihm einen Wunsch freigestellt und er hat sich eben das gewünscht, einen vollkommenen Ablass genau hier an diesem Ort. Das klingt für uns heute etwas seltsam. Warum hat er sich wohl genau das gewünscht?
Ich glaube, dass er sich es gewünscht hat, weil er eine ganz tiefe persönliche Erfahrung an diesem Ort gemacht hat. Und diese Erfahrung wollte er anderen Menschen auch ermöglichen. Franziskus war ja ein junger Mann, der 20 Jahre sagt, ich habe so gelebt, als dass es Gott in meinem Leben nicht gab. Also Franziskus hat gelebt, ohne an Gott zu denken. Er hat gesündigt, das war ihm dann ganz bewusst, als er sich bekehrt hatte. Und Franziskus hat nach seiner Bekehrung von Jahr zu Jahr eine immer tiefere und größere Liebe zu Jesus Christus entdeckt, entwickelt. Und sein Wort hat ihn da, denke ich, angetrieben und sein Herz erweicht, sein Herz verwandelt, dass er immer mehr diese Barmherzigkeit dieses vergebenen Gottes erfahren hat. Und Franziskus macht aber dann auch so diese Erfahrung, er betet immer ganz auch gerne in Portiuncula, alleine in der Stille, und macht eine Erfahrung oder mehrere Erfahrungen, dass dieses Portiuncula-Kapellchen ein ganz besonderer Gnadenort ist. Auch im Blick auf Maria, der dieses Kirchlein ja auch geweiht ist, heute feiern wir die Kirchweih. Und so berichten verschiedene Quellen, dass Franziskus jahrelang von ganz schweren Versuchungen gequält worden ist und auch immer wieder auch Zweifel hatte, vergibt mir Gott wirklich alles, was ich früher getan habe. Also es sind immer wieder auch so Versuchungen und Zweifel aufgestiegen. Dieser Gott, dem ich da folge, dieser Jesus, der mich zum Vater führt, vergibt er mir wirklich alles. Und das hat Franziskus über Jahre gequält. Und so wird berichtet, dass er eben auch wieder in der Portiuncula betet, gequält von diesen Versuchungen. Und auch so diese Bitte ausspricht, der Herr möge ihm in seiner großen Bedrängnis einfach eine gnädige Arznei vom Himmel herabschicken. Quellen berichtet, dass Franziskus hört von Christus, wenn dein Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, wäre das möglich, dass du einfach diese Vergebung, diese Erfahrung machst. Und darauf wird berichtet, habe Franziskus gleichsam dieses Jawort Mariens geantwortet und gesagt, nun denn, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast, ich will dir glauben. Und so erfährt Franziskus in seinem Herzen eine ganz große Befreiung von seiner Dunkelheit, von seiner Bedrängung. Und ich glaube, diese Erfahrung der Befreiung von dem Dunklen, von dem Zweifeln, von der Versuchung, ist so der Ursprung dieses Portiuncola-Ablasses. Und die Erfahrung möchte er anderen Menschen weitergeben können.
Vielleicht müssen wir an der Stelle noch mal kurz auf das kommen, was ein Ablass ist. Was ist denn an einem Ablass zum Beispiel anders als an der Beichte?
Der Ablass ist ja ohne Beichte nie zu sehen. Ich denke, in unserem europäischen und deutschen Kontext ist das Wort Ablass immer negativ ein Stück weit belastet. Wenn man dieses lateinische Wort, diesen Ausdruck nimmt, was es im Lateinischen heißt, Ablass, ist es das Wort Indulgentia und es bedeutet in der Übersetzung eigentlich Nachsicht, Güte, Gnade, Huld, Erlass von Strafen. Das ist die Bedeutung dieses Wortes Ablass im Lateinischen. Und das Sakrament der Beichte und der Versöhnung ist dieser Ort, wo Gottes Barmherzigkeit ganz groß erfahren wird, wenn wir unser Herz dafür öffnen. So in der kirchengeschichtlichen Entwicklung ist der Ablass nie ohne Beichte, ohne mein persönliches Bekenntnis meiner Schuld denkbar und sehbar. Und was vielleicht auch wichtig ist zu wissen, diese einfache Bedeutung aus dem Lateinischen Nachsicht, Güte und Huld können uns besser helfen, das zu verstehen. Im Sakrament der Vergebung wird uns einerseits alles vergeben und es gehört ja auch zu den Sakramenten der Heilung, wo auch die Krankensalbung dazu gehört. Und jede Schuld, die ich auf mich lade, jede Sünde, die ich gegen die Liebe zu Gott und den Menschen begehe, hinterlässt auch immer Verwundungen und Folgen, die nicht eine Strafe Gottes sind, sondern sie sind eine Folge einfach dieses sündhaften Handelns. Und dieser Ablass ist eigentlich ein freiwilliges Mittel. Die Kirche sagt es durch verschiedene Schreiben, auch von Paul VI. Es ist also kein Zwang, einen Ablass zu erbitten, sondern es ist unter einer Freiwilligkeit der Gläubigen, wo uns dieses Geschenk gegeben wird, auch nach der Lossprechung in der Beichte, so ein Gnadengeschenk, so eine Huld Gottes zu erfahren. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu erklären. Ich habe in den letzten Tagen ein einfaches Bild gehört, wie könnte man das verstehen oder diesen Ablass von seiner Wirkung her erklären. Wenn man an Kinder denkt, Kinder, die jetzt in der Sommerzeit, wenn die Kirschen reif sind oder andere Früchte, ist man ja sehr verlockt, auch diese Dinge zu nehmen, auch wenn sie im Nachbarsgarten stehen. Und so vielleicht ein kleines Bild. Wenn Kinder von einem Bauern haben die Kirschen geklaut, haben sich das schmecken lassen und haben dann doch ein schlechtes Gewissen, dass sie die Kirschen vom Bauern geklaut haben. Und sie gehen dann im Anschluss, ein paar Tage später, zu dem Bauern hin und bitten ihn um Verzeihung und sagen ihm, dass sie eben diese Kirschen geklaut haben und es tut ihnen leid. Und dann machen diese Kinder die Erfahrung, dass der Bauer sie nicht schimpft, sondern dieser Bauer schenkt ihnen sozusagen noch eine Breze für ihren Hunger. Und vielleicht, das ist ein ungewöhnliches Bild, das hat eine Franziskanerin mal geprägt, die auch lange Zeit in Assisi gelebt hat, um das vielleicht besser zu verstehen. Gott will uns etwas Gutes tun, etwas schenken. Wir bekennen unsere Schuld und dieser Ablass ist vielleicht ein Geschenk, wie so eine Breze, der uns gut tun soll, unsere Seele zu heilen, die Verwundungen, die Folgen, die wir doch immer irgendwie noch in uns tragen, wie so ein Zusatzgeschenk, das wir freiwillig von Gott bekommen, um das mal so nicht theologisch hoch zu deuten.
Ich meine, was da ja auch mitschwingt, ist eben auch der Gedanke, dass Gott doch den vielleicht für uns manchmal etwas schwer begreiflichen Weg geht, dass er uns auch eine Möglichkeit gibt, selbst auch etwas zu tun, irgendwohin zu pilgern, zu Wallfahrten, zu einem bestimmten Ort zu gehen. So als ob er merkte, dass es für den Menschen auch gut ist, wenn er das Gefühl hat, sich selbst irgendwohin auf den Weg zu machen und ja nicht nur die Vergebung zu erbitten, sondern auch so ein bisschen in dieses Geschenk der Gnade hinein sich zu bewegen. Das tut man ja eigentlich gerade bei diesen Festen, wie diesem Ablassfest der Portiuncula, man geht, wenn es vielleicht diese jungen Leute gemacht haben, auf dieser Sternwallfahrt zu dem Ort hin und tritt dann richtig ein in diesen Gnadenraum. Das hat ja auch nicht nur vom Bild her etwas Starkes, sondern das hat auch etwas zutiefst Menschliches.
Vielleicht auch so dieses Bild, ich möchte bewusst einen sichtbaren Neuanfang setzen. Also ich mache mich bewusst auf den Weg, um mich mit Gott zu versöhnen. Ich gehe auf ihm zu. Ich nehme zum Beispiel an dieser Pilgertour der Marcha teil. Ich möchte im Gehen dieses Pilgerweges auch über mein Leben nachdenken, was vielleicht alles aus der Bahn geraten ist, wo ich vielleicht auch durch viel zu viel Aktivität mir nicht allem bewusst bin, wo ich schuldig geworden bin. Und ich mache mich da auf diesen Weg nach Assisi zum Beispiel oder andere Wallfahrtsorte, um bewusst mein Leben neu zu ordnen, neu mit Gott einen Anfang zu setzen. Und dann ist dieser erste Schritt unterwegs oder an dem Ort, wenn ich angekommen bin, in diesem großen Geschenk der Beichte, des Sakramentes der Versöhnung, der Barmherzigkeit, meine persönliche Schuld auszusprechen, zu bekennen, wirklich diese Lossprechung zu erfahren und dann einfach auch so diese äußeren Zeichen zu setzen, ja, ich glieder mich ein in die Gemeinschaft der Kirche, ich bekenne meinen Glauben im Glaubensbekenntnis, ich bete in den Anliegen des Papstes, die er gerade auf dem Herzen hat, indem ich eben ein Vater Unser und ein Ave Maria in diesen Anliegen bete. Ich setze diese äußeren Zeichen, die sichtbar werden, die ich laut aussprechen kann, für meinen inneren Gesinnungswandel.
Das heißt, man kann so sich an diese Bedeutung des Ablasses, die sie offensichtlich auch für den heiligen Franziskus ja gehabt hat, herantasten. Wir müssen uns da vielleicht so ein bisschen ablegen, diese ganzen ja auch Missbräuche, die mit Ablass getrieben wurden, wenn man Ablasshandel denkt und Ähnliches. Das ist ja, hat ja dann auch teilweise Formen angenommen, die die Kirche heute auch nicht mehr bejaht, und uns dann wieder zu dem eigentlichen vortasten. Das ist ja oft das, was uns als Christen immer wieder aufgetragen ist. Vielleicht können wir auch noch verstehen, dass für die damalige Zeit so etwas wie einen Ablass bei der kleinen Portiuncula zu haben, diesem kleinen Kirchlein, etwas geradezu Revolutionäres hatte, oder?
Sprengkraft. Also einerseits müssen wir auch historisch bedenken, dass diese missbräuchlichen Erfahrungen mit dem Ablasshandel zur Zeit von Franziskus noch nicht so groß waren, weil es 300 Jahre vorher war. Und es gab nur diese drei großen Wallfahrtsorte, um einen vollkommenen Ablass wirklich für die Schuld seiner Lebenssünden zu bekommen. Das waren einmal die Apostelgräber in Rom, das war der Pilgerweg nach Santiago de Compostela und das war die Pilgerfahrt ins Heilige Land. Und zur Zeit von Franziskus, wir sind im Mittelalter, waren das also abenteuerliche Reisen, wo man nicht wusste, ob man wieder zurückkommt. Und es waren auch teure Reisen, die konnte sich nicht jeder leisten. Wer konnte schon mit einem Schiff ins Heilige Land fahren? Also es war nicht für jedermann möglich. Aber es war, denke ich, ein großes Bedürfnis da, auch durch die verschiedenen Kriege und die Situationen, dass Menschen das Bedürfnis hatten, wirklich ihre Schuld abzubüßen und für alles, was sie getan haben, so einen vollkommenen Ablass zu bekommen. Und Franziskus, aus dieser persönlichen Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes, die ihm da in Portiuncula eingeleuchtet ist, ins Herz sozusagen, sein Herz erleuchtet hat, die Dunkelheit des Herzens, das Geschenk möchte er vielen Menschen ermöglichen. Und darum wagt er es, dann einfach nach Perugia rüberzugehen zu Papst Honorius, der da gerade weilt, ist um das Jahr 1216 und um dieses Geschenk bittet. Und wenn Sie wollen, kann ich Ihnen gerne auch aus den Quellen ein Stück davor tragen, was ganz interessant ist, wie dieser Dialog hätte sein können, den Franziskus mit dem Papst geführt hat.
Sehr gerne.
So berichten die Quellen, dass eben dieses Erbarmen für Franziskus ihn so drängte, dass er es eben seinen Mitmenschen weiterschenken möchte. Und so geht er zum Papst, um dieses unerhörte Privileg eben auch zu erwirken, diesen Portiunculablass. Die Quellen berichten, in einer Sommernacht des Jahres 1216 erhob sich Franziskus, während die übrigen Brüder noch schliefen, von seinem Lager und trat in die Portiuncula-Kapelle. In der einsamen Gebetsstunde erfuhr er Gottes Gegenwart und schaute Jesus Christus, den aufforderte, zum Papst zu gehen und folgende Gnade zu erbitten. Wer nach der Beichte reuig das Mutter-Gottes-Kirchlein besuche, solle von aller zeitlichen Sündenstrafe gelöst sein. Gehorsam wie immer zögerte Franziskus keinen Augenblick, den Gotteswillen zu erfüllen, rief am frühen Morgen Bruder Maceo und wanderte mit ihm nach Perugia zum Papst. Seine Bitte richtete Franziskus an Honorius den Dritten, einen weltabgekehrten, einfachen Mann, unbekümmert um Geld und Gut, aber großherzig gegen die Armen. Franziskus trat vor den Papst mit den Worten: Heiliger Vater, vor nicht langer Zeit habe ich für euch eine Kapelle zu Ehren der seligsten Jungfrau und Mutter Christi wieder aufgebaut. Nun bitte ich euch, eure Heiligkeit, für diese Kapelle einen Ablass, ohne jede Almosenpflicht zu gewähren. Der Papst erwiderte, ein Ablass ohne irgendwelche Gegenleistung könne nicht leicht gewährt werden. Denn es sei billig, dass Menschen für einen solchen Gnadenerweis auch Opfer bringen. Auf die Frage, wie viele Jahre Ablass Franziskus verlange, flehte Franziskus, nicht Jahre erbettle ich von eurer Heiligkeit, sondern Seelen. Da schmolz etwas im Herzen des weltflüchtigen Papstes und ließ ihn einlenken. Wie kann ich dir diese Seelen schenken? Franziskus antwortete, mein Wunsch, den eure Heiligkeit gnädig erfüllen möchte, wäre, wer immer nach guter Beichte, Reue und priesterlicher Lossprechung diese Kapelle betritt, soll von aller seit seiner Geburt verübten Schuld und Strafe im Himmel und auf Erden gelöst sein. Du begehrst viel, erwiderte der Papst. Auch ist es in der römischen Kirche nicht Brauch, einen solchen Ablass zu gewähren. Heiliger Vater, lautete die Antwort augenblicklich zurück. Meine Bitte kommt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat, von unserem Herrn Jesus Christus. Der weltabgewandte Papst hatte Sinn für den schlichten Glauben von Bruder Franziskus und erklärte ihm gegen alle amtlichen Bestimmungen und Bedenken, dir sei gewährt, um was du bittest. Das ist mein Wille. Und zweimal wiederholte der Papst diese Worte. Sofort natürlich legten einige Kardinäle Mittel dagegen ein und forderten Widerruf der Gnadenerweise. Denn solche Gunst würde die für die Kreuzzug- und Apostelgruft gewährten Ablässe in den Augen des Volkes herabsetzen. Interessant, der Papst ist großzügig, aber die Kardinäle legen ein Veto ein, weil sie eben um das Geld fürchten. Aber, so geht es weiter in den Quellen, aber Honorius weigerte sich, seine Worte zurückzunehmen. Nur wollte er mit Rücksicht auf die Vorstellungen der Kardinäle den Ablass auf den Jahrestag der Kapellenweihe beschränken, also auf den heutigen 2. August. Nochmals bettelte Franziskus um den Ablass, wenigstens für die Festoktav. Aber der Papst lehnte ab. Was er gewährt, habe er bereits gegen den Willen seiner Ratgeber zugestanden. Mehr wolle er nicht einräumen. Franziskus beugte sich vor dem höchsten Entscheid und wollte fortgehen. Als der Papst ihn anrief, du Einfältiger, wo willst du hin? Womit kannst du beweisen, dass du den Ablass erhalten hast? Und Franziskus entgegnete, Heiliger Vater, euer Wort genügt mir. Ist es Gottes Werk, dann ist es ihm anheimgestellt, sein Werk offenbart zu werden. Ich verlange kein Schriftstück. Denn Urkunde ist die allerseligste Jungfrau Maria und Christus der Notar und die Engel sind Zeugen. So vielleicht kurz die Schilderung aus den Quellen, wie Franziskus mutig zum Papst geht und dieses höchste Privileg einfordert, ohne Gegenleistung, dass die Menschen in der Portiuncula diesen vollkommenen Ablass bekommen, ohne nach Rom, ohne nach Santiago de Compostela und ohne ins Heilige Land pilgern zu müssen.
Ja, da sieht man auch, dass die Quellen selber oft sehr viel nüchterner sind als das, was die Legende teilweise später um das Leben des heiligen Franziskus herumgesponnen hat. Ich denke, an der Stelle hören wir noch mal ein wenig Musik. Wir können da dann über das nachdenken, was wir gehört haben, über dieses Bild, das diese Quellen uns zeichnen von Franziskus, noch ein wenig nachdenken. Sie haben eingeschaltet in der Sendereihe Spiritualität, der heilige Franziskus und die Barmherzigkeit Gottes, das Portiuncula-Fest. Das ist heute unser Thema. Schwester Petra Grünert, Franziskanerin von Maria Stern in Augsburg, ist unser Gast. Und Frau Löbig aus Lorch am Rhein ist unsere erste Hörerin in der Sendung. Ich grüße Sie.
Danke. Ja, mein Name ist Charlotte Löbig und ich habe heute Morgen in der Heiligen Messe, hat der Priester gebetet, das Vater Unser im Radio Horeb. und das Glaubensbekenntnis und dann noch das Vaterunser, was in diesem Monat vom Papst Franziskus gebetet wird. Gehört das auch dazu?
Also Sie sprechen die Bedingungen von dem Ablass an. Schwester Petra, wie sieht das aus? Kann man diesen Portionkula-Ablass auch empfangen, wenn man nicht vor Ort ist?
Genau, und zwar gibt es seit 1988 vom heiligen Johannes Paul II. Ein erlassenes Dekret, das praktisch diesen Wunsch von Franziskus vor 800 Jahren in Erfüllung bringt. Der Papst Honorius hat ja nur für den 2. August den Ablass gewährt und der heilige Johannes Paul II. Hat mit folgendem Dekret einen täglichen vollkommenen Ablass in der Portiuncula gewährt, aber wir hören es gleich auch in allen Pfarrkirchen am morgigen Tag und heute und in allen Ordenskirchen des Franziskanerordens ist es auch bei uns möglich, diesen Ablass zu erlangen. Dieses Dekret von Johannes Paul II. Lautet ganz kurzer Abschnitt wie folgt: Allen, die diese Kirche in frommer Absicht besuchen, dort das Gebet des Herrn, also des Vaterunser, das Glaubensbekenntnis aus ganzem Herzen sprechen, solle nach Erfüllung der vorgeschriebenen üblichen Bedingungen, nämlich der sakramentalen Beichte, der eucharistischen Kommunion und des Gebetes nach Meinung des Papstes, das wiederum ein Vaterunser und Ave Maria, auf immer ein täglicher, vollkommener Ablass gewährt werden. Und schon seit Jahrhunderten gibt es auch die Tradition, dass am Portiunkula-Tag heute, am 2. August und am darauffolgenden Sonntag, also morgen, in allen Pfarrkirchen der Welt und in den Kirchen der franziskanischen Orden dieser Ablass erworben werden kann. Und diese Regelung gilt eben bis heute.
Und wie sieht es mit der Beichte aus? Wie lange darf die her sein?
Ich denke, so ein Rahmen ist immer innerhalb einer Woche vor oder danach, aber am besten natürlich vorher, dass ich dieses Zeichen setze. Ich möchte wirklich einen Neuanfang bekommen und die Beichte ist ja auch so ein Zeichen, dass ich meine Schuld eingestehe und ausspreche, um wieder neu ganz innig in der Gemeinschaft der Kirche und mit Gott zu stehen.
Mhm. Also das sind die Bedingungen. Frau Löbig, ist das eine Antwort gewesen?
Ich habe also zwei Vaterunser. Eins vor dem Glaubensbekenntnis und noch eins für Papst Franziskus, nach seiner Meinung.
Ja? Genau, das eine ist einfach für den Papst in seiner Meinung, das gehört zu den Grundvoraussetzungen und das kann man, denke ich, beliebig erweitern, ob man eins, zwei, drei, einfach Gebete, meistens den Vater unseren, Ave Maria, für den Heiligen Vater betet. Die Anzahl ist da variabel, es sollte mindestens eins sein.
Mhm. Man vor der Heiligen Messe oder auch nach der Heiligen Messe, weil nach der Heiligen Messe, dann ist es halt immer sehr knapp. Dann spielt die Orgel und dann wollen sie abschließen.
Sie dürfen aber auch die Gebete zu Hause sprechen, im Garten oder im Haus. Die sind nicht an den Ort gebunden.
Ach so, danke schön. Bitte schön. Abgestanden. Vielen herzlichen Dank.
Gern geschehen.
Danke,
früher
Frau
war ja immer Portiunkula-Andachte. Früher. Hm. Ich bin ja schon älter, gell? Hm. Ich habe ja was anderes erlebt. Ja, also vielen herzlichen Dank.
Dankeschön, aber es ist ja schön zu wissen, dass der Papst Johannes Paul II. Das dann auch so ausgeweitet hat und den ursprünglichen Wunsch von Papst Franziskus ihm dann entsprochen hat. Frau Schmid aus Dorfern ruft uns nun an.
Ja.
Grüße Sie, guten Tag.
Guten Tag, ich hätte eine Frage, ob man diesen Ablass auch Verstorbenen zuwenden kann.
Diesen Ablass kann man auch Verstorbenen zuwenden, ja, persönlich oder auch Verstorbene.
Ich bedanke mich herzlich.
Gern geschehen. Ja.
Wiederhören.
Kommen wir nochmal zu dem, was der Ablass ja im Wesentlichen anspricht, die Barmherzigkeit Gottes. Ich denke, Schwester Petra, wenn man heute so unterwegs ist, auch einfach in, sowohl unter jungen Leuten, im Kirchenvolk, aber auch außerhalb der Kirche, ist es ja oft so das Gefühl, dass die Barmherzigkeit oder das Bedürfnis, Barmherzigkeit und Vergebung zu brauchen, gar nicht mehr so im Bewusstsein ist. Wir haben, glaube ich, gar nicht so sehr wie Franziskus, der ja offensichtlich sehr skrupulös war eine Zeit lang, sich als Sünder gefühlt hat, unwürdig gefühlt hat, gar nicht mehr so sehr das Gefühl, dass wir so eine große Barmherzigkeit brauchen, oder?
Ich glaube, es gibt eine ganz große Krise in unserem westeuropäischen Land, und zwar diese Krise der Vergebung und Versöhnung, dass ein ganz großer Egoismus gewachsen ist. Jeder von uns macht die Erfahrung, dass er nicht perfekt ist. Jeder von uns macht die Erfahrung, dass er schuldig wird. Aber wir können nicht vergeben. Und was interessant ist in der therapeutischen Begleitung, dass dieses Thema Versöhnung, Vergebung immer mehr zum Thema Nummer eins wird. Die Psychotherapeuten da wirklich mehrere Sitzungen mit den Menschen haben, um in diese Haltung der Vergebung und Versöhnung kommen zu können. Also es ist eine ganz große Not da. Und ich glaube auch, dass einfach diese positive Seite des Sakramentes der Versöhnung, der Beichte, den meisten Menschen nicht mehr bekannt ist. Viele leben von Vorurteilen, von Urteilen, die sie nie selber erfahren haben. Also ich selber bin jetzt gerade 40 und habe keine negativen Erfahrungen in der Beichte gemacht. Und ich höre heute Gleichaltrige, die die Geschichten der Eltern anscheinend übernommen haben, selber die Erfahrung nicht gemacht haben und sehr negativ über die Beichte reden. Ich glaube, dass seit dem Zweiten Vatikanum da ein sehr positiver Weg gegangen worden ist. Es gibt auch die Krise des Beichtsakramentes, das ist allen sehr bewusst, wo auch, denke ich, Geistliche nicht unschuldig sind, die das auch nicht mehr wertschätzen. Also ein ganz großes Bedürfnis nach Vergebung und Versöhnung ist da, das heute aber bei den Psychotherapeuten beheimatet ist und da auch Wege entdeckt werden, versucht werden, wie die Menschen damit umgehen können. Aber diese Psychotherapeuten sagen alle, wir können die Menschen nicht lossprechen. Das ist das Geschenk der Beichte. Und Franziskus macht ja auch diese Erfahrung und ihm ist dieses Gebet des Vaterunsers persönlich ja ganz wichtig und ein Lieblingsgebet. Und wir beten das ja alle mindestens einmal am Tag, wo es heißt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Franziskus macht eine Erfahrung, die auch wir machen, dass es nicht immer einfach ist, anderen zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Franziskus schreibt dann auch Meditationen zu diesem Vater Unser und den einzelnen Bitten, wo er um diese Kraft Gottes bittet, einfach auch anderen vergeben zu können oder dass eben auch Gott vergibt, wo wir einfach momentan nicht vergeben können.
Ja, ich denke, das ist auch aber auffällig, zum Beispiel, dass man oft auch in Kirchen hört, eher vergib uns oder wir vergib uns unsere Fehler. Also dass man gerne von Fehlern, von Irrtum spricht, von Schuld wird nicht so gerne gesprochen, ist mein Eindruck. Und auch deshalb vielleicht, wenn man gar nicht so das Gefühl hat, wirklich schuldig zu sein, sondern nur das Gefühl hat, halt einen Fehler gemacht zu haben und niemand ist perfekt, nobody is perfect. Und dann habe ich oft das Gefühl, dass man dann so diesen ganzen Zugang zu dem, was dann tief unten in der Seele schlummert, sich abschneidet, weil man sich gar nicht mehr so richtig mit der Schuld auseinandersetzen möchte und dann erst das Ganze zur Sprache kommt, wenn man tatsächlich so weit ist, dass man zum Psychologen muss.
Ja, auch diesen Unschuldswahn in unserer Gesellschaft, dass wir eben nicht schuldig sind oder schuldig werden wollen, dass wir die Verantwortung gerne an andere dann übergeben, dass da die Umwelt schuld ist oder unsere Eltern. Aber ich glaube, das ist einfach eine Verirrung unserer Zeit. Jeder von uns ist fähig oder die meisten Menschen sind fähig, wirklich schuldig zu werden. Und es gilt einfach dafür, gerade zu stehen und zu sagen, ja, da habe ich einen Fehler gemacht, ich habe Schuld auf mich genommen. Und wenn ich in dieser Verbindung mit Christus im Glauben bin, dann habe ich einfach diese Gewissheit, dass ich mit der Schuld nicht alleine leben muss. Ich kann sie abgeben an Christus, ans Kreuz, in der Beichte und er verzeiht mir großzügig, barmherzig und nimmt das alles weg, sodass ich einen Neuanfang wagen kann.
Und dass das alles nichts Negatives ist, sondern durchaus ein sehr frohes Fest. Das kann man eben an diesem 2. August beim Porziunkula-Fest in Assisi erleben. Das ist ja ein sehr fröhliches Fest, ein überschäumendes Fest. Also das hat gar nichts irgendwie Negatives an sich. Ich begrüße nun noch als letzte Hörerin in dieser Sendung Frau Anna aus Alftal in Tirol. Ich grüße Sie, Frau Anna.
Aus Alpbach in Tirol.
In Tirol. Ja,
auf jeden Fall, ich habe nur den letzten Teil gehört, aber ich muss sagen, die größte Sünde ist fast die Unwissenheit. Unterlassungssünde ist die Unwissenheit, wenn 30 Jahre fast niemand mehr zur Beichte geht, außer die aus dem Tal kommen. Oder, ja. Und sie wissen einfach nicht mehr, was Sünde ist. Dabei ist, wenn ich das Vaterunser bete, dann dein Reich komme, dein Wille geschehe. Diese beiden, oder uns, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Und beim Grüß heißt du Maria, bitte uns Sünder. Wir wissen einfach nicht mehr, wir haben keine Sünde, ich habe niemanden umgebracht. Und dann habe ich keine Sünde. Aber dass man viel, viel, viel Gutes versäumt. Ich glaube, dass in der Kirche muss ganz ein neues Bewusstsein als erstes auf die Gottesliebe und Gott kennenlernen und dann geht das andere mit.
Ich denke, Sie sprechen da auch mit ähnlichen Worten wie das Dokument, das Arbeitspapier, das der Vatikan zu der Familiensynode herausgegeben hat. Da wird an ganz, ganz vielen Stellen die mangelnde Bildung also eine Glaubensbildung, fehlende Glaubensbildung sozusagen darüber beklagt, dass eben da oft einfach die Bildung, das Wissen fehlt. Ich danke Ihnen, Frau Anna. Alles Gute nach Tirol Ihnen.
Danke, Herr Kassel.
Schwester Petra, vielleicht noch zum Abschluss dieser Sendung. Was ist das, was wir haben eben über dieses mangelnde Wissen gesprochen, dass wir gar nicht mehr so das Bewusstsein haben, der Barmherzigkeit Gottes überhaupt bedürftig zu sein, sie überhaupt zu brauchen. Was hat uns da in dieser Situation dieses Portiunculafest besonders zu sagen und der heilige Franziskus damit?
Also die Erfahrung, denke ich, ist, wenn sich zum Beispiel diese Tausenden von jungen Leuten jetzt eine Woche auf den Weg gemacht haben, dass genau da auch dieses Thema Sünde, Schuld ins Bewusstsein kommt. Da sind ja auch Wegbegleiter dabei, franziskanische Schwestern und Brüder, die dann auch, denke ich, Impulse geben, um mit dem Thema mehr vertraut zu werden, um in den Glauben tiefer einsteigen zu können. Ich denke, das ist eine große Chance des Portiunculafestes und dieser sogenannten Jugendwallfahrt der Marcia in Italien. Und das können wir aber auch die Erfahrung machen bei den sogenannten Barmherzigkeitsabenden, die jetzt auch in diesen Tagen in Altötting bei der Gemeinschaft Emanuel zu erfahren sind oder bei den Neidfiebern. Es gibt diese neuen Aufbrüche, wo junge und ältere Leute diese Barmherzigkeit Gottes erfahren, auch außerhalb von Assisi, von Portiuncula, weil die Menschen auf die Suche gehen, weil sie auch eine Sehnsucht haben nach Liebe, nach Vergebung. Diese andere Erfahrung gibt es, aber es ist keine Massenbewegung. Und ich möchte einladen, einfach diese Gnadenorte und auch diese Veranstaltungen, die es seit den Weltjugendtagen gibt, wahrzunehmen, auch in Anspruch zu nehmen und auch das positiv zu sehen, dass viele junge Menschen wieder zur Beichte finden, wenn sie Menschen begegnen, die ihnen wirklich auch eine Katechese über das Wissen schenken.
Und da kann jetzt dieses Portiunculafest heute und der folgende Sonntag jetzt, also morgen, können dann Gelegenheiten sein, dass wir uns wieder mit dieser Barmherzigkeit Gottes beschäftigen und sie durch den Portiuncula-Ablass auch wieder mit in Anspruch nehmen, sie für uns als uns schenken lassen, die Barmherzigkeit Gottes. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Schwester Petra Grünert aus Augsburg, ganz herzlichen Dank Ihnen dafür, dass Sie uns das nochmal so deutlich gemacht haben, was dieses Fest für uns bedeutet. Ich verabschiede mich, Gabi Fröhlich ist mein Name und ich lasse Schwester Petra noch das Schlusswort für ein kurzes Gebet.
Sehr gerne. Im Blick auf den heutigen Tag und auf Portiuncula, das ja eine Marienkirche ist, würde ich gerne abschließen mit dem Tagesgebet zu diesem Festtag. Herr und Gott, du unser Vater im Himmel, in Jesus Christus sind wir alle zu Brüdern und Schwestern geworden. Wir feiern heute den Weihetag der Kirche, Maria von den Engeln. Hier hat Franziskus mit seinen Brüdern der Welt das Zeugnis des neuen Menschen gegeben. Wir bitten dich, dass auch wir den Frieden, den wir mit den Lippen verkünden, zuerst in unserem Herzen haben, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Und so segne uns auf die Fürsprache des heiligen Franziskus, der heiligen Clara, der Gottesmutter Maria und aller Engel und Heiligen, dieser barmherzige Gott, und lass uns seine Barmherzigkeit tief erfahren. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.